So sind wir Menschen so unterschiedlich. In der Ehe gibt es manchmal noch dann ein paar Situationen, die sind vielleicht nicht so witzig zu lösen, aber wir könnten jetzt auch nach Hause gehen und darüber nachsinnen, wie können wir denn mit den Menschen umgehen, die so anders ticken wie wir. Wir denken ja oft, ja, die haben einen an der Waffel, also das geht ja nicht so zu sein. Und der andere denkt genau das Gleiche, ne? Das geht ja nicht so zu sein. Aber Gott hat uns ja so gemacht, unterschiedlich, und möchte uns auch so unterschiedlich gebrauchen. Und deswegen reagieren wir auch unterschiedlich auf unterschiedliche Situationen. Ganz normal, nichts Besonderes, that's life. Und in der Kirche ist es ja auch so, dass wir unterschiedlich reagieren auf unterschiedliche Situationen, auf unterschiedliche Dinge. Und das finde ich auch super. Männer und Frauen, die haben ja auch einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Als ich noch klein war, und ja, der Philipp war auch mal klein, da sind wir oft in die Ferien gefahren mit dem Auto halt, ne? Und dann gab es noch kein Navigationssystem, da gab es nur Karten. Und meine Mami hat dann immer probiert, im Ausland die Karte zu lesen und mein Vater dann zu sagen, ob er jetzt die Ausfahrt nehmen soll, rechts oder links oder nicht. Ihr lacht schon. Und das hat immer zu, wie kann man das beschreiben, zu einer interessanten Situation geführt. Die ist dann meistens so geendet, dass mein Vater am Schluss mit der Karte auf dem Lenkrad gefahren ist und probiert hat, uns irgendwie heil dahin zu bringen, wo wir hin wollten. Und ich möchte mich im Namen aller Väter dieser Welt und bei euch Frauen entschuldigen, dass wir Männer so einen Tick haben, dass wir denken, Karten lesen wäre ganz einfach auf fremden Autobahnen. Und dann tun wir uns ja weiterentwickeln, hat ein intelligentes Wesen, Mann oder Frau, I don't know, dieses Ding erfunden, das Navigationssystem, und seitdem sind alle Ehen gerettet. Es gibt keinen Streit mehr im Auto. Auch in dem Auto von meinen Eltern gab es dann nicht mehr so viel Streit, weil wir Männer, wir haben ja einen anderen Tick. Wir, selbst wenn das Navigationssystem uns falsch leitet, tun wir die Frau beschuldigen, dass sie es war. Deswegen auch von hier eine Entschuldigung an alle Frauen. Wir Männer, wir sind manchmal ein bisschen doof. Darf ich noch kurz was sagen? Liebe Frauen, wenn ihr dann Auto fahrt mit uns Männern und so drin hockt oder so oder bremst, obwohl man gar nicht bremsen muss, ihr wisst, was ich meine. So unterschiedlich sind wir. Aber was ich eigentlich sagen will ist, unser Leben ist eine Reise. Wir sind unterwegs und unser Navigationssystem, das ist Gott. Und die Bibel berichtet uns immer wieder, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass wir auf der Durchreise sind zu unserer Heimat. Da, wo es keine Karten gibt, kein Navigationssystem, keine Frauen, die neben uns sitzen und bremsen, da gibt es keinen Streit, da ist einfach alles gut. Aber solange wir hier noch auf der Welt sind, sagt die Bibel uns, sind wir auf der Durchreise. Wir haben noch was zu erledigen, wir haben noch einen Auftrag. Und auf dieser Lebensreise mit Jesus, da kommt man an verschiedene Orte. Und ich möchte euch gerne mitnehmen heute zu einer Geschichte aus dem Alten Testament. Wir waren auf der Pastorenkonferenz und da hat jemand kurz darüber gepredigt. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber ich habe mir die 4 Punkte aufgeschrieben und die fand ich so gut, ich habe gesagt, die muss ich bei euch auch mal machen. Kommt also nicht alles auf meiner Feder, nicht, dass ihr denkt, der Philipp hat super Gedanken gehabt. Also schon ein bisschen abgeschaut. Aber das macht ja nichts. Der Elia aus dem Alten Testament, der war mit Gott sein ganzes Leben lang unterwegs. Und Gott hat ihn geführt an verschiedene Orte, an verschiedene Stellen. Gott war sein Navigationssystem. Und der Elia, der geht jetzt mit seinem besten Freund, mit seinem besten Jünger, mit seinem Schüler Elisa auf eine City-Tour, auf eine Sightseeing-Tour durch Israel. Und da würde ich euch gerne mitnehmen an 4 Orte gemeinsam mit Elia, Elisa und Gott. Und dass wir eintauchen in diese wirklich ganz verrückte Geschichte und schauen, was Jesus denn heute Morgen auch für dich parat hat in der Geschichte und an diesen 4 verschiedenen Orten. Weil ich glaube, die haben auch jede Menge mit unserem Alltag zu tun. Wer seine Bibel dabei hat, der darf die gerne aufschlagen. Wer sein Molestein dabei hat, liebe Refill Community, yes, dürft ihr das auch aufschlagen. Das wäre jetzt ein Insider von der Home Week. wenn irgendwelche Jugendlichen nachher neben dir eingeschlafen sind, das liegt nicht daran, dass die Predigt langweilig war. Das liegt daran, weil die nicht geschlafen haben die ganze Woche. 2. Könige 2, 1 bis 11, ich lese den ersten Vers, da heißt es so: Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal weg. Gilgal ist in der Bibel der Ort der Erneuerung. Im Gilgal von dort hat das Volk Israel sein Lager aufgeschlagen, um das verheißene Land zu erobern. Dort haben sie 12 Gedenksteine aufgestellt, um sich daran erinnern, was Gott gemacht hat in der Wüste, die 40 Jahre lang. Von dort haben sie das erste Mal Passafest gefeiert im neuen verheißenen Land. Da hat das Manna aufgehört. Von Gilgal aus hat Josua dann sein Kriegerheer gegen Jericho geführt. Und von hier beginnt auch nachher Josua die Stammesgebiete aufzuteilen in dem eroberten Land. Und Elisa wird nach dieser Geschichte hier wieder zurückkehren. Und da gibt es diese verrückte Geschichte, wo die Bibelschüler dort was Giftiges essen, eine giftige Suppe, und der Elia betet für die Suppe und die werden alle wieder gesund. Das ist der Ort der Erneuerung, der Ort der neuen Anfänge. Und wir sehen gleich, dass das alles gar nicht so viel Sinn macht, auch in den Augen von Elia und Elisa vielleicht. Denn Gott schickt Elia und Elisa quer durchs Land. Schaut mal her. Als erstes gehen die beiden, dann jetzt musst du hier 2-3 Mal drücken, wenn das funktioniert. Machen wir mit den Pfeilen, das ist besser, mit den Pfeilen auf der Tastatur. Amazing. So, hier sind wir. Nochmal eins klicken. Sie starten von Gilgal. Und von Gilgal laufen sie nachher eins weiter, an Jericho vorbei, da seht ihr das, nach Bethel. Und dann laufen sie nachher wieder zurück nach Jericho. Und dann laufen sie wieder Richtung Gilgal an den Jordan. Das ist so die Sightseeing-Tour, die Gott mit ihnen macht. Die macht eigentlich normalerweise gar keinen Sinn. Aber am Ende von dieser Reise passiert ja das Verrückte, dass Gott einen Elia abholt mit einem feurigen Wagen und Elia gar nicht stirbt. Das macht auch keinen Sinn. Manchmal ist es in unserem Leben mit Gott nicht immer ganz einfach und es macht nicht immer alles Sinn. Es ist nicht immer alles geradlinig. Wir haben in unserem Kopf so ein Denken, es muss alles geradlinig sein und so viel Ertrag wie möglich mit so wenig Aufwand wie möglich. Es muss was bei rausschauen, es muss Sinn machen, es muss stimmen. Wir sagen ja auch ganz salopp, hey, weißt, es wird schon gut, Gott macht es schon gut. Aber Gott macht es nicht immer gut in unseren Augen. Wenn wir manchmal Gott gehorchen, dann ist nicht immer alles emotional gut. Dann läuft nicht immer alles gut. Ich meine, die Flüchtlinge, die unterwegs sind und abhauen vor diesen Terroristen, die jetzt auch in Paris die Leute getötet haben, kannst du nicht einfach zu denen hingehen und sagen, hey, es wird schon gut fallen mit Gott. Gott macht es schon gut nach seiner Art und Weise. Gott macht es richtig. Vielleicht sollten wir diesen Sprachgebrauch in unser Herz einschreiben. Gott macht es richtig. Er macht es nicht immer gut. Das Richtige für Gott fühlt sich bei uns eben nicht immer gut an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott geht manchmal Umwege. Und Gott möchte manchmal, dass wir uns auf den Weg machen, wo wir finden, nein, das macht jetzt keinen Sinn. Das macht jetzt absolut keinen Sinn. Nochmal dahin und dorthin und dorthin. Da war ich doch gerade schon. Warum denn nochmal das Gleiche? Haben wir nicht schon mal darüber gesprochen? Muss ich denn wirklich nochmal machen? Aber Gott möchte manchmal uns mitnehmen auf Dinge, die für uns keinen Sinn machen. Lasst uns doch einfach Gott vertrauen, dass er es richtig macht. Etwas Neues und auch Erneuerung muss an einem Ort anfangen. Mit einer ganz einfachen Entscheidung. Ja, das mache ich. Gott, ich habe dich gehört und das mache ich. Das sagt sich so salopp. Wir lesen es hier im ersten Vers. Da ging Elia mit Elisa von Gilgal weg. Einfach so. Ohne große Diskussion, ohne großes Rumzerzen und Machen. Er ging einfach. Einfach gehorcht, einfach gemacht. Keine Diskussion. Und ich denke, Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Und Jesus ist der Oberveränderer. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, er macht immer alles neu. Und ein Neuanfang, glaube ich, passiert einmal in uns drin. Eine Erneuerung. Und wenn wir Gott darum bitten, dass er uns verändert, ganz tief in uns drin, dann macht er das. Jeder Tag ist ein Tag von Neuanfängen. Heute kann ein Tag sein, wo du sagst zu deiner Ehefrau, komm, heute fangen wir wieder an, gemeinsam. Es kann ein Tag sein heute, wo du sagst, heute durch Vergebung zusprechen. Heute möchte ich was neu anfangen. Jeden Tag, jede Minute haben wir die Möglichkeit, neu anzufangen. Ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben. Fehler ist nicht eine Person, sondern ein Ereignis. Auf Englisch hört sich das irgendwie besser an. Failure is not a person, it's an event. Fehler ist keine Person, sondern ein Ereignis. Und Ereignisse fangen an und hören wieder auf. Zeit für Neuanfänge. Gilgal, Zeit für Neuanfänge. Gott führt dann die beiden weiter auf diese Reise. Und da lesen wir dann in 2. Könige 2:2-3 folgendes. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweig nur still. Bethel, kommt jetzt nach Bethel. Bethel ist im Alten Testament der Ort des Gebets und ist ein ganz arg besonderer Ort. Und als Gott zu Elia spricht, geh nach Bethel, weiß nicht, was da für ein Muster in seinem Kopf abgelaufen ist, weil Bethel war der Ort, wo Abraham nach seiner langen Reise von Ur Chaldäa zum ersten Mal einen Altar gebaut hat und Gott angebetet hat. Das ist das erste Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass jemand Gott anbetet und sich öffentlich zu Gott bekennt. Das ist Bethel. Ort der Anbetung. Auch Isaak baut später dort in Bethel einen Altar, um sich daran zu erinnern, dass Gott ihm begegnet war. Jakob macht das Gleiche. Elia und Elisa, die hören Gottes Stimme und gehorchen einfach und laufen dann halt dann wieder zurück. Oder laufen weiter nach Bethel. Manchmal ist es so, dass Gott uns ins Gebet drängt. Ich kann mich erinnern, dass die Marcelane einmal nachts aufgewacht ist und gebetet hat für eine Freundin. Und in der Woche später haben sie dann telefoniert und dann kam dann raus, dass sie einen ganz schweren Autounfall hatte, sich überschlagen hatte und so weiter. Und im Gespräch kam dann auch raus, dass in der Nacht, in Brasilien ist ja früher wie bei uns, dass in der Zeit, wo Gott sie aufgeweckt hat zum Gebet, der Autounfall passiert ist. Wenn wir gedrängt werden im Gebet, ich hatte das jetzt die letzten Wochen öfters, dass ich wie eigentlich am Schaffen bin, aber irgendwie innerlich so ein Drängen ins Gebet, dann macht es einfach. Ich habe mich dann damals gefragt, ich meine, ist schon witzig, wieso weckt Gott jetzt die Lani auf, damit sie für den Autounfall betet? Er könnte ja selber gleich, ne? Also, weißt du? Aber es macht eben manchmal in unserem Kopf nicht so viel Sinn. Was ich auch unglaublich finde an dem Text ist, dass nämlich Elia und Elise, die kommen dort bei einer Prophetenschule vorbei in Bethel. Und die Prophetensöhne kommen ihnen entgegen und da sagt der eine, hey, du, Elisa, hast du schon gewusst, heute wird der Elia über deinem Haupt abgeholt. Hast du das gewusst? Und der Elia, ja, ich weiß es. Geheimnis. Wir lesen dann später, der Elia hat das auch schon lange gewusst, aber was ich krass finde ist, da kommen einmal Prophetenschule, irgendwie kann man Prophetie vielleicht lernen, aber die kommen ihm entgegen und sagen genau das Gleiche, was ja Gott auch schon zu ihm gesprochen hat. Und das macht manchmal Gott, dass er durch eine Gemeinschaft die gleichen Gedanken gibt und dann so zu uns redet. Und das ist wie so eine doppelte Bestätigung. That's it. Gebet verbindet. Und Gebet schafft Identifikation mit Menschen, mit Werken, mit Gemeinden, mit Jesus. Und Gebet ist einfach super wichtig. Gebet ist das A und O. Gebet ist das Fundament. Gebet ist das Benzin, das uns vorantreibt. Und ich weiß nicht, wie oft du betest und wie du betest und was du betest und auf welche Sachen du aufpasst und so und wo Gott mit seinem Geist zu dir spricht. Wir haben das diese Woche mit dem Refill gemacht und ich wollte es auch euch sagen. Schafft euch doch Altare. Der Gabe hat mal gepredigt über den Setzkasten, den er hat daheim. Haben wir auch einen Setzkasten daheim, wo wir Gebetserhörungen reintun, damit wir uns daran erinnern. Ich habe meine Gebetsbücher, wo ich Gebetserhörungen aufschreibe, damit ich mich daran erinnere. Wir vergessen alles immer so schnell. Gerade vorher habe ich mich an was erinnert und habe es in mein Gebetsbuch reingeschrieben, dass wir das wichtig nehmen, das Gebet, und vor allen Dingen, dass wir beten. Weil Neuanfänge und Erneuerungen in unserem Leben, also der erste Ort, der hat nur Bestand, wenn wir auch beten. Und alle großen Evangelisten, Reformatoren, Gemeindebauer, die haben etwas gelernt im Laufe ihres Lebens. Ohne intensives Beten kommen wir nicht weiter. ganz arg, besonders wenn wir an den nächsten Ort denken. Das ist nämlich Jericho. Und Jericho ist der Ort der Schlacht. Ohne Gebet haben wir den Kampf verloren. Das ist der Ort der Schlacht, Jericho. Es gibt kein Leben ohne Schlachten, ohne Kampf. Und ich habe vor einer Weile darüber gepredigt, über die Waffe der Anbetung. Gott führt uns manchmal an einen Ort, wo wir kämpfen müssen. Und ich frage mich dann, wenn ich so in den Text reinschaue, was haben die wohl gedacht, die beiden? Ich lese mal den Text vor. Das sind jetzt die Verse 4 bis 6. Und Elia sprach wieder zum Eli: Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Also wie klar Gott zu ihm spricht, erstaunlich. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kam sie nach Jericho. Und da traten die Prophetensöhne, da gibt es wieder welche, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Hey, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über dein Haupt hinweg nehmen wird? Das ist fast schon ein bisschen geschwätzt, was die machen, gell? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: Ah, das ist das Nächste. Okay, I'm sorry. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, Elia und Elisa, als jetzt sie gehört haben, wir gehen jetzt nach Jericho. Jericho, es löste was aus. Oh, der Schlacht. Das war dieser Ort, wo die Israeliten 7 Tage hintereinander 7-mal um die Stadtmauern laufen mussten. Und am 7. Tag 7-mal ist eher ein bisschen unkonventionell. Macht jetzt nicht viel Sinn. Das ist nicht gerade geradlinig, ne? Viel Aufwand, wenig Ertrag, haben sich vielleicht die Jungs gedacht am 5. Tag oder so. Alle lachen uns aus und so. Aber das ist der Ort der Schlacht. Wahrscheinlich haben sie sich daran erinnert, Gott ist ein Gott, der für uns kämpft. Ein Ort, wo wir uns erinnern können, dass durch Glauben Mauern in unserem Leben fallen. So schreibt es auch der Hebräer in Hebräer 11, Vers 30. Da schreibt er: Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umgezogen waren. Wir gewinnen keine Kämpfe in unserem Leben aus unserer eigenen Kraft heraus. Zumindest nicht die Kämpfe, auf die es wirklich ankommt in unserem Leben. Die geistlichen Kämpfe. Und deswegen möchte ich euch zurufen heute Morgen: Glaubt daran, dass wenn ihr an einem Ort der Schlacht seid, dass ein Gott an eurer Seite ist, der gerne für euch kämpfen möchte. Der gerne für euch kämpfen möchte. 7-mal um die Mauern laufen. Das ist ein Glaubenskampf. 7-mal um die Mauern laufen, das muss ich mir vorstellen. 7 Tage lang um die Mauer eiern. Und dann am 7. Tag nochmal 7-mal. Was braucht es für einen inneren Kampf? Die hätten wahrscheinlich, also die Männer, von wenigstens unter den Leuten, die da gelaufen sind, gesagt: Jetzt komm, lass uns mal gegen die Mauer rennen, da haben wir wenigstens was zu tun. So. Ja. Gott möchte uns lehren am Ort von Jericho: Der Kampf ist meiner. Ich kämpfe für dich. Die Kämpfe, die du nicht gewinnen kannst, die möchte ich für dich kämpfen, weil du kannst sie gar nicht gewinnen. Die geistlichen Kämpfe, auf die es wirklich drauf ankommt. Und die kämpfen wir im Gebet, im Glaubenskampf. Welchen Kampf trägst du denn gerade aus? Auf welchem Schlachtfeld bewegst du dich gerade? Ich glaube auch, dass die größten Kämpfe nicht nur geistlich sind, sondern die größten Kämpfe, die sind auch gegen uns selber. Die tragen wir mit uns selber aus, mit unserem inneren Sein. Vielleicht bist du schon am Kämpfen eine ganze Weile und du vertraust Gott, hast dich auf etwas eingelassen, bist aus dem Boot ausgestiegen, raus aus der Comfortzone, du vertraust Gott, bist auf dieser Reise mit ihm an diesem 3. Ort schon angekommen, aber es fühlt sich im Moment ganz arg schwer an und mühsam und langsam und du denkst dir: Hey, jetzt bin ich schon 4-mal wie so geistlich drum gelaufen, ich kann jetzt echt nicht mehr vertrauen, Gott, du musst was machen. Du siehst vielleicht nur noch die Wellen, dann möchte ich dir heute zurufen. Psalm 46, Vers 11. Psalm 46, Vers 11. Das ist ein Kontext von Kämpfen, von Schlachtfeld. Und da sagt Gott: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Vielleicht bist du eben in diesem Kampf drin und Gott möchte dir heute Morgen sagen: Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Lass mich mal ran. Mach mal Platz. Schau mal, ein Wort von Gott reicht aus und die Wellen werden still. Tote werden lebendig, die Kranken werden gesund. Lass Gott für dich kämpfen, glaub daran. Wenn du an diesem Ort bist, an diesem Kampfort von Jericho, der ist nicht ganz so einfach. Der ist manchmal schwierig. Und dann kommt Elia und Elisa, da gibt es jetzt diesen Showdown. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte, die muss man mal aus sich wirken lassen. Dann zum Ort des Abschieds, das ist der Jordan. Und ich lese es euch gerne wieder vor. Da heißt es dann ab Vers 6 bis Vers 11. Und Elia sprach zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einer Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Dann nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen, schlug damit auf das Wasser, es teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hinübergingen. Das ist schon noch cool. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werden. Das ist schon unverschämt, der Junge. Erstens lässt er sich nicht abschütteln, zweitens will er zweifachen Anteil. Er sprach aber, Elia, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Ort des Abschieds. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Das kann ich eigentlich fast nicht glauben, die Geschichte. Da braucht es echt viel Glauben. Das ist crazy. Vom Ort des Abschieds kommt der Elia und der Jordan symbolisiert es hier, diesen Ort des Abschieds. Es gibt einen Neuanfang für beide. Für Elia und für Elisa. Weil sie sind ja jetzt nicht mehr gemeinsam unterwegs. Gott hatte einen Plan mit Elisa und einen Plan mit Elia und einen Plan gemeinsam und das ist jetzt neu. Und diesen Zeitplan von Gott, dem gilt es sich auch wieder unterzuordnen. Vielleicht führt dich Gott manchmal an Orte und an Dinge, wo du sagst, jetzt muss ein Abschied passieren. Gott hat einen Zeitplan. Und der ist für uns auch manchmal immer gut. Ich erinnere mich jetzt an Philipp Ehrenberg, wo er gestorben ist, 3 Tage bevor seine älteste Tochter geheiratet hat. Das ist jetzt nicht das beste menschliche Timing, dass Gott jemand aus dieser Welt hinaus zu sich selber ruft. Aber Gott hat einen Plan und Gott hat einen Zeitplan. Und wir Menschen dürfen uns dem unterordnen, probieren das zu verstehen und daran glauben, dass der richtig ist. Verabschieden ist ja deswegen immer schwer, weil man nach hinten schaut. Und wenn man mit Jesus aber unterwegs war, dann war das meist auch eine gute Zeit, eine richtige Zeit. Nicht immer einfach, nicht immer leicht, aber man hat viel mit Gott erlebt. Das ist der Abschied, wenn es um geografische Dinge geht. Man kann aber auch innerlich einen Abschied mitmachen. Man kann sich ja von alten Mustern verabschieden, von alten Gedankensweisen verabschieden, die hinter sich lassen. Vielleicht kommt man in eine neue Kompetenz oder man macht eine Weiterbildung in einem Fachgebiet oder man geht Glaubensschritte mit den Gaben, die man von Gott bekommen hat. Was es auch sein mag, Verabschiedung hat immer etwas mit Nervenkitzel zu tun. Kann auch familiär sein, dass man sich verabschiedet, weil die Kinder auf einmal weg sind, wenn die dann groß geworden sind. Warum ist das Haus leer? Bist du mit deinem Mann alleine? Auch dumm, meine Güte. Oder auf einmal kommen Kinder in das Leben. Ist auch eine Verabschiedung, nämlich vom Durchschlafen. Gell, Raffi? Schlaf noch ein bisschen durch. Oder verabschieden, wenn die Kinder auf einmal keine Nähe mehr wollen, sondern nur noch Ferne, weil sie jetzt im Teenie-Alter sind und die Eltern sind eh doof. Verabschieden kann auch innerlich passieren. Und Gott führt uns in unserem Leben ganz oft an Orte der Verabschiedung. Gar nichts Besonderes. Dafür ist es umso wichtiger, dass wir die Orte des Kampfs und des Gebets und des Neuanfangs mit einbeziehen. Elisa, der möchte den zweifachen Segen von Elia. Und ich denke mir vielleicht, weil er unsicher war. Was mache ich jetzt ohne meinen Chef Elia? Jetzt bin ich hier ganz alleine. lieber doppelt gemoppelt, doppelt hält besser. Also Elia, einmal ist schon gut, aber wenn es geht, zweimal, dann bin ich auf der ganz sicheren Seite. Vielleicht war der ja Schweizer. Und Gott gewährt ihm diese Bitte und der Mantel, als der Mantel dann zurückbleibt, bekommt er die doppelte geistliche Autorität. Und wenn man dann die Geschichte von Elisa weiterliest, die ist auch super crazy. Ne? Müsst ihr mal lesen, 2. König ist Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wo du stehst. Und vielleicht hat dich Gott in was ganz Neues reingestellt, ins kalte Wasser geworfen. Ich möchte dazu rufen, vertrau ihm bei diesem Abschied, bei diesem Neuanfang. Es kommt was Neues. Und vielleicht hängst du ganz am Alten und wagst dich noch nicht so ganz aus dem Boot. Dann mach doch den Schritt, wenn dich Gott wo reingeführt hat. Und du hast den Eindruck, es fängt mal was Neues an. Dann wag den Schritt, weil wir sind auf einer Lebensreise. Du und ich. Lass uns noch beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du so ein liebender Gott bist, Jesus. Dass du uns an Orte führst, aber dass wir nicht alleine sind, sondern dass du ganz mit dabei bist. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, uns unterzuordnen deiner Autorität und dass du uns hilfst, deinen Geist zu hören, der zu uns redet und dass wir dann im Glauben auch diese Glaubensschritte vorangehen können. In der Familie, in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde, dass du das mit uns machst, Jesus. Amen. Wir als Familie, Marcelane, meine 3 Kinder und ich, wir sind an dem 4. Ort angekommen, als Familie Hönes. Und wir sind ganz lang schon unterwegs mit Gott und wir haben immer Gott auch gesagt, hey Gott, wir möchten das machen, was du machst mit unserem Leben. Und wir haben jetzt den Eindruck schon seit längerem, dass diese Frage, die wir hatten, Jesus, hat es noch eine weitere jährliche, 5-jährige, 10-jährige Zukunft, Familie Hönes und FEG, haben wir ein Nein bekommen und wir werden die Gemeinde verlassen auf spätestens Ende Juni. Viele von euch haben uns jetzt schon oft gefragt, hey, wie wird es jetzt, wenn der Micha kommt und so. Und jetzt können wir nicht mehr abhauen und müssen oder haben uns jetzt durchgerungen, auch mit der Gemeindeleiter zusammen, euch das mitzuteilen, dass wir die Gemeinde verlassen werden. Da ist ganz viel Gilgal drin. Und ganz viel Bethel drin und noch mehr Jericho. Und wir sind an diesem Jordan angekommen. Und genau. Uns ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wir gehen nicht, weil wir ein Problem mit dem Micha hätten. Oder der Micha nimmt unseren Platz ein oder so. Der Micha Wüttrich. Auf gar keinen Fall. Gerne, gerne, gerne hätte ich noch sehr lange mit dem Micha zusammengearbeitet. Hier in der FEG, der Micha ist schon Freund. Und der Micha wird das viel besser machen, wie ich das jemals hätte machen können mit der Jugendarbeit. Und da freue ich mich, dass er kommt, dass das irgendwie geregelt ist. Das hat auch gar nichts damit zu tun, mit dem Thomas oder mit dem Christoph oder mit dem Bernhard oder mit der Gemeindeleitung und so. Das hat gar nichts damit zu tun. Haben wir Meinungsverschiedenheiten? Natürlich haben wir Meinungsverschiedenheiten. Es ist auch keine Flucht vor den Aufgaben, die wir als Gemeinde haben. Das ist es auch nicht. Es ist Gottes Reden, der uns an diesen Ort geführt hat. Und uns fällt es sehr, sehr schwer zu gehen. Uns geht es sehr, sehr gut hier in Wettingen. Wir fühlen uns wohl, wir haben Freunde gefunden und die letzten 7 Jahre waren eine ganz, ganz schöne Zeit. Genau. Wisst ihr, am Ende ist es ja Jesus, ne? Und das Dumme bei uns Pastoren ist ja, dass unser Leben und unser Privatleben, also das berufliche Leben und unser Privatleben, sehr, sehr nah miteinander verbunden ist. Also das kann man fast nicht auseinanderdröseln. Deswegen, wir haben jetzt auch keine Lust, wieder neu anzufangen und neue Freunde zu finden und eine neue Gemeinde zu finden und irgendwie alles wieder von null. Das gehört aber irgendwie zu dem dazu und das wissen auch alle Pastoren, spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn sie Gott beruft. Aber da wir ja auch nur Menschen sind, übrigens, fällt es uns trotzdem auch sehr, sehr schwer. Wir haben sehr, sehr viel miteinander gerungen, schon viel geweint, das machen wir heute nicht. Wir haben schon unten geheult, jetzt sind keine Tränen mehr da. Und am Ende ist es eben Jesus, der uns führt. Was machen wir? Das können wir euch im Moment noch nicht sagen. Wenn wir genau wissen, wo uns Jesus hinstellt, dann kommunizieren wir das so schnell wie möglich. Amor, willst du noch was sagen?
Wenn man da vorne steht, da ist man froh, dass man Winterschuhe angezogen hat, weil ich so kalte Hände und Füße habe irgendwie. Aber ich wollte noch sagen, dass es fällt mir auch sehr schwer. Wir sind sehr gerne hier, wie Philipp gesagt hat. Und die Gemeinde hat mir sehr, sehr gut getan. Das muss ich auch sagen. Und ich bin auch froh, dass ich heute nicht der Verabschiedungstag, das ist eine Phase, wo wir jetzt reinkommen. Und wir wollen diese Phase auch gut jetzt zum Schluss bringen. Und das habe ich unten auch gesagt, dass das, was wir in der Gemeinde mitmachen, da wo wir unsere Kräfte investieren, das wollen wir gut weitermachen. Und wir sind noch da bis Juni, oder? Dass wir noch eine gute Zeit haben. Und heute Morgen habe ich auch so einen Gedanken gemacht, eigentlich ist es schön, dass man so gehen kann. Dass wir müssen vor nichts fliehen oder das ist, wir müssen nicht gehen. Das vielleicht ist auch schön zu sagen, es gab auch einen Vorschlag von der Gemeindeleitung, dass wir, wie wir es weiter zusammen schaffen könnten. Das heißt, es ist wirklich nicht wegen mich. Und das war für uns auch sehr, wir haben es auch als Wertschätzung genommen, dass ihr seht uns auch hier und es gäbe eine Arbeit hier für uns, wenn wir das möchten. Aber wir haben wirklich den Eindruck, Gott möchte was anderes mit uns. Und Gott möchte, dass wir weitergehen als Familie. Und wenn Gott das will, das muss gut sein. Auch wenn wir es nicht richtig sehen. Auch wenn wir das noch nicht sehen und noch nicht alles ganz klar ist für uns heute. Mhm. Aber wir vertrauen.
Ja. Dieser Findungsprozess jetzt vom gehen wir jetzt oder nicht, der war sehr, sehr lang. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber wenn es euch interessiert, dann kommt auf uns zu und dann können wir mal zusammen sitzen und so die verschiedenen Orte und Stationen, wo uns Gott geführt hat, auch mit euch erläutern, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen eben so ist, es ist kein Verrat an euch. Jesus ist der Chef von der Gemeinde und deswegen führt er es auch richtig gut.
Ich sehe schon, manche von euch verschlägt jetzt richtig die Sprache. Ich habe diese Phase schon hinter mir. Philipp hat das ja schon vor einigen Wochen bekannt gegeben. Uns in der Gemeindeleitung haben versucht, noch einen Weg zu finden irgendwie. Und am Anfang hat es mir richtig die Sprache verschlagen und am Anfang war ich richtig sauer, weil ich hatte für Philipp eine ganz andere Vision in der Gemeinde. Und dann habe ich nicht nur einmal versucht, sie umzustimmen. Und als ich dann, Philipp hat mir da ganz klar gesagt, Thomas, jetzt musst du aufhören, wir haben ganz klar den Eindruck, wir sollen weiterziehen. Und ab da setzt bei mir die Phase der Trauer ein, wenn ihr mich manchmal jetzt etwas nachdenklich erlebt habt oder in mich gekehrt. Ich habe jetzt, manchmal gibt es so wie eine Trauerphase und so. Ich habe jetzt das wirklich getrauert, weil ich euch sehr ins Herz geschlossen habe. Wir haben euch alle sehr ins Herz geschlossen. Aber ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wenn Gott euch berufen hat und euch einen neuen Abschnitt jetzt führen will, dann müssen wir euch ziehen lassen. Ja. Und zum Glück ist es heute noch kein Abschied. Wir haben euch dann noch ein paar Monate und das werden wir genießen. Ja. Aber auf jeden Fall wollen wir euch auch sagen, dass wir euch freigeben wollen. Ja. Und einfach jetzt auch für euren Weg beten wollen. Ja. Also danken werde ich euch später mal für alles. Ja. Kommt, wollen wir für Höhnisses beten? Lasst uns aufstehen. Herr Jesus Christus, es berührt uns jetzt sehr, was Philipp, was Lani uns jetzt mitteilen, dass du sie berufen hast, dass sie weiterziehen sollen. Siehst, wir haben sie so ins Herz geschlossen, wir haben sie so lieb gewonnen, die ganze Familie, auch die Kinder. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns jetzt einfach auch einen Weg zeigst, sie loszulassen, sie freizugeben, sie in Frieden ziehen zu lassen, sie zu segnen. Ich bitte dich auch für Philipp und Lani, Herr, dass sie jetzt auch eine Perspektive haben, für die nächsten Monate hier in der Gemeinde noch wirklich das Beste zu geben. Und ich bitte dich, Herr, dass du ihnen wirklich einen ganz klaren Weg jetzt zeigst, wo sie jetzt einen Platz haben sollen, wo du sie gebrauchen möchtest. Ich bitte dich, dass du sie als Familie da wirklich segnest mit Klarheit, mit Einheit. Und dass du sie beschenkst, einfach mit deiner Gegenwart auf eine ganz besondere Weise jetzt, Jesus. Darum bitten wir dich. Wir segnen euch im Namen von Jesus. Amen.
Amen.